Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich will, dass du eins weißt. Ich bin kein Monster, weißt du.
Du hast gesagt, du hast deine Eltern gehört, als du das Haus verlassen hast. Stimmt das?
Ich habe zwar nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber der Tonfall...
Wenn du nicht gehört hast, was sie gesagt haben, kannst du gar nicht wissen, ob es nicht doch ein Streit war.
Ich weiß, was ich gehört habe.
Und er kann ganz genau hinhören, dieser kleine Junge in dem Film Anatomie eines Falls. Ja, endlich ist es soweit. Der Palmgewinner von Cannes ist jetzt im Kino zu sehen. Dieser französische Film mit der überragenden Sandra Hüller in der Hauptrolle. Natürlich werden wir über diesen Film reden und über viele andere. Es wird eine ganz volle, tolle Kinowoche, kann man schon sagen, mit wunderbaren Gästen auch. In dieser Sendung können wir glänzen, zum Beispiel mit dem Team von Drifter, auch ein Preisgewinner. Und zwar First Steps gab es für diesen Film, also den wichtigsten deutschen Nachwuchspreis. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Ach du Scheiße.
Ich sage Ihnen, ich habe so etwas noch nie gesehen.
Ach du Scheiße.
Das ist das Verrückteste, das ich je erlebt habe.
Alles in Ordnung?
11 fucking Millionen Dollar? Was machst du damit? Holst du den Ferrari? What the fuck?
Oh, keine Schimpfwörter. Baby an Bord.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt reden über etwas, wovon wir beide, liebe Anna Wollner, vermutlich relativ wenig verstehen, nämlich die Finanzwelt. Im Film Dumb Money, schnelles Geld von Regisseur Greg Gillespie geht es genau darum, um Aktienkurse, Hedgefonds, um Millionengewinne und Milliardenverluste. Das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit, einem klassischen Kampf David gegen Goliath. So oder so ähnlich passiert ist das im ersten Pandemiejahr in den USA. Anna, für alle, die den Wirtschaftsteil wie ich eher überspringen, was genau passiert da?
Da hat sich ein ganz einfacher Typ wie du und ich, Keith Gill, Finanzanalyst und Hobby-YouTuber im Katzenkostüm mit den ganz Großen der Wall Street angelegt. Wir sehen Paul Dano wirklich im Katzenkostüm im Keller seines Hauses sitzen, vor mehreren Monitoren im Livestream auf Reddit, und der pickt sich immer eine Aktie raus, guckt die sich genauer an und wägt das für und wieder für oder gegen eine Investition ab. Und der stolpert über die Aktie von GameStop, eine Ladenkette für Computerspiele, und eigentlich ist diese Aktie negativ bewertet, aber er glaubt an die Computerspielkette und investiert, und tausende seiner Follower, die machen es ihm einfach nach.
Retail-Trader sind bei GameStop eingestiegen.
Wir denken, das wäre eine gute Investition. Wie es aussieht, gibt's da einen, der die Käufer antreibt.
Wer ist dieser Volltrottel?
Dieser Volltrottel, wie die Hedgefondsmanager ihn bezeichnen, schafft es, die Aktie künstlich in die Höhe zu treiben. Gut für ihn und seine Gefolgschaft, schlecht für die Wall Street Millionäre, denn die verlieren im Minutentakt ihr Geld.
Wir hatten in den letzten Jahren faszinierende Filme wie Wolf of Wall Street von Martin Scorsese oder diese sehr unterhaltsame Satire von Adam McKay, The Big Short. Das waren ja auch so eine Art Erklärvideos für die Finanzkrise, etwas vereinfacht gesagt. Was macht jetzt Dumb Money in deinen Augen ganz anders?
Das ist ganz klar die Perspektive, denn es ist ein Ensemble-Film. Es geht nicht nur um Gill und die Hedgefondsmanager, es geht auch um die Kleinanleger, zum Beispiel einen GameStop-Mitarbeiter, gespielt von Dane DeHaan, 2 Studentinnen mit Schulden, eine alleinerziehende Krankenschwester, von America Ferrara gespielt. Und das ist der wesentliche Unterschied, einfach diese Perspektive, wie Gillespie mir im Interview erzählt hat.
Wolf of Wall Street und Big Short.
Wolf of Wall Street und The Big Short erzählen aus dem Inneren, haben die Perspektive der Banker, setzen ihr Wissen voraus. Wir werfen den Blick aus der anderen Richtung, von außen. Bei uns geht es um die normalen Leute, die kleinen Leute, die investieren. Für sie steht viel mehr auf dem Spiel, kleine Investitionen, die ihr Leben verändern könnten. Eine Krankenschwester zum Beispiel mit einem geringen Gehalt, die auf einmal $500,000 machen könnte. Für die Zuschauer ist das emotional viel näher.
Diese emotionale Nähe entsteht und wird getragen, eben von den Schauspielern um Paul Dano, Pete Davidson, America Ferrara und Anthony Ramos.
Spannend fand ich übrigens auch, wie hier die Pandemie schon eingebaut wird. Also alle oder fast alle tragen Masken. Wie wichtig ist das jetzt für die Geschichte? Hat das eine Bedeutung?
Das ist schon auch zentral. Da müssen wir uns vielleicht bei Filmen auch dran gewöhnen, denn ohne die Pandemie wäre das vielleicht alles nicht passiert. Gillespies Sohn, der hat selbst investiert. Das waren 2 sehr nervöse Wochen zu Hause, in denen der Sohn konsequent am Handy hing und irgendwann auch die ganze Familie und die Börsenkurse wirklich live mitverfolgt hat. Das ist das eine persönliche Element. Das andere ist eben dieser gesellschaftliche Druck. Und es ist auch schon spannend zu sehen, wer in dem Film Masken trägt. Das ist schon auch ein Zeichen. Ne? Die Manager nämlich nicht, aber das Personal, die einfachen Leute. Und das sei eben auch schon ein Statement, meint Gillespie.
In der Pandemie steckten wir alle zusammen. Jeder hat irgendjemanden verloren. Und es zeigte sich mal wieder die Schere zwischen Arm und Reich. Vor allem in der Isolation. Normale Arbeiter haben ihre Jobs verloren. Die Regierung hat ihnen nicht geholfen. Die GameStop-Aktie ist dafür nur ein Beispiel. Sie haben sich betrogen gefühlt von den einflussreichen Playern. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das Gleiche passiert gerade mit den Streiks in Hollywood, mit den Streiks in anderen Bereichen. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer.
Dump Money ist jetzt für mich kein reiner Börsenfilm, sondern so eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte, in der es auch gar nicht darum geht, alles zu verstehen, sondern der zeigt, dass die arbeitende Mittelschicht keine Lust mehr darauf hat, betrogen zu werden. Das ist kurzweilig, schnell und am Ende auch emotional erzählt.
Ging mir ganz genauso, liebe Anna. Dump Money ist ein sehr unterhaltsamer Film und auch wenn ich nicht allen Verästelungen folgen konnte, mir haben auch besonders gut die Porträts gefallen, diese einfachen Leute, die plötzlich so eine Solidargemeinschaft bilden und plötzlich ja auch zu Geld kommen. Auch das ist ja Teil dieser Robin Hood-Geschichte, Dump Money, für uns gesehen von Anna Wollner. Vielen Dank dir. Tschüss.
Hab ein schönes Wochenende, lieber Knut.
Liebe Anke, ich grüße dich erstmal herzlich. Hallo, hallo.
Hallo.
Wir erinnern uns an Cannes, also an die Filmfestspiele. Da sind natürlich immer alle gespannt am Schluss, wer bekommt die Goldene Palme. Und ich muss sagen, wir waren schon auch ein bisschen überrascht. Also nicht, dass es jetzt dieser Film grundsätzlich geworden ist. Es hätte ja noch eine andere Wahl gegeben, nämlich Zone of Interest. Und es ist aber der Film geworden, Anatomie eines Falls, ein französischer Film. In diesen beiden eben genannten Filmen hat Sandra Hüller großartig die Hauptrollen gespielt. Man dachte, auch sie bekommt vielleicht einen Preis. Geht aber, man kann nicht. Ne? Man darf nicht zweimal Preise für einen Film verleihen.
Doch, das geht schon. Schauspielerin und oder Schauspieler und Film geht schon, aber ein Film darf dann nicht noch gleichzeitig die beste Regie bekommen oder so oder also, bestes Drehbuch.
Irgendwie so eine Regelung gibt es jedenfalls. Ist ja auch egal, letztlich war es trotzdem auch ihr Preis, ganz klar. Denn Anatomie eines Falls, Anke, lebt ja nicht zuletzt von ihrem sehr besonderen Spiel. Es ist eine Glanzleistung. Die Regisseurin hat ja mit ihr auch schon mal gearbeitet. Das ist ja ihr vierter Film, Justine Triet, Anatomie eines Falls. Jetzt aber eben hat sie diese Rolle Sandra Hüller auf den Leib geschrieben, Anke. Und es ist doch erstmal so oberflächlich betrachtet. Und ich finde das auch schön, dass es sowas gibt im Kino. Genrefilm, also ein Kriminalfilm.
Ja, es ist ein Gerichtsfilm. Und mich hat ja vor allen Dingen erstmal die erste Szene so beeindruckt. Also auch was das Spiel von Sandra Hüller betrifft. Weil diese erste Szene ist eine Ouvertüre. Also Sandra Hüller spielt Sandra, eine deutsche Schriftstellerin, relativ erfolgreich. Sie lebt mit ihrem französischen Ehemann Samuel in einem Châtelet in den französischen Alpen. Und wir lernen sie während eines Interviews kennen mit einer einer jungen Journalistin. Und dieses Interview sagt schon so viel über diese Figur der Sandra aus, weil sie dreht das eigentlich rum. Sie ist die ganze Zeit diejenige, die die Fragen stellt. Sie ist total verschlossen. Sie will nichts von sich preisgeben. Und gleichzeitig läuft eben so ganz aggressiv laut Musik. Die kommt von dem Ehemann. Der will eigentlich gar nicht, dass da irgendwie das Interview stattfindet. Also da kommt schon irgendwie eine schlechte Stimmung in der Ehe mit rüber. Und dann wenig später, es gibt den gemeinsamen Sohn, der ist nach einem Unfall halb erblindet. Und er entdeckt dann den Vater tot im Schnee und man fragt sich und alle fragen sich, war das jetzt ein Unfall? Ist er von oben runtergefallen? War es ein Selbstmord oder war es Mord? Und auf einmal steht eben Sandra Hüller vor Gericht und das ist dann ja der eigentliche Film und jetzt muss sie aber die Fragen beantworten.
Also es ist, wie du sagst, ein ganz wunderbarer Gerichtsfilm. Ich mag ja diese Genre total. Du hast die verschiedenen Perspektiven, du hast so einen geschlossenen Raum, du hast den Fakt und dann den Versuch, eine Wahrheit zu finden. Ich sehe sowas sehr, sehr gerne. Mann auch mal erwähnen, Svon Arlo spielt ihn, der geht immer so unter. Ich finde, er macht das auch sehr schön, aber gut, er ist natürlich auch nicht so sehr präsent in dem Film aufgrund der Tötung. Dann haben wir diesen kleinen Jungen, den du schon erwähnt hast, also Milo Machado Graner, für mich einer der besten Kinderdarsteller, den ich seit langem gesehen habe, denn alles läuft ja letztlich auch immer wieder in Anwesenheit dieses Jungen. Im französischen Recht geht das übrigens, habe ich mir in Frankreich sagen lassen, mich hat das ein bisschen irritiert, dass der immer dabei sitzt, ist ein kleiner Junge und hört da auch ziemlich schlimme Sachen, aber es wäre wohl möglich und letztlich erfahren wir ja, was geschehen ist, auch über seine Wahrnehmung.
Ja, das ist total interessant, weil ich meine, bei allen Gerichtsfilmen ist es doch so, dass noch was verhandelt wird außerhalb des Mordes. Und das sind hier ja die Szenen einer Ehe. Und da ist der Junge natürlich auch immer Zeuge gewesen. Was war das für eine Ehe? Und er muss dazu für sich ja dann auch Stellung beziehen. Er muss Vater und Mutter nochmal so sich anschauen und sich auch überlegen, ist seine Mutter vielleicht wirklich schuldig? Also er entwickelt ein eigenes Narrativ, wie alle so ihre eigenen Narrative entwickelt. Also da gibt es den sehr aggressiven Staatsanwalt, der total reaktionär ist, der rausfindet, dass Sandra vielleicht bisexuell war. Das bringt er gegen sie vor. Dann geht es auch immer um ihre Romane. Also sie sagt, ja, meine Romane, da verarbeite ich schon persönliche Erfahrungen mit. Und es gibt auch in einem Roman mal einen Mord. Und deshalb wird sie deshalb auch schon wieder verdächtigt. Und ihr Verteidiger hat ja auch wieder eine ganz eigene Narration. Er sagt ja wiederum, der Ehemann ist selbstmordgefährdet. Also es gibt eigentlich gar keine Wahrheit, sondern ganz viele Narrative, die sich so also übereinander liegen. Und das finde ich so spannend, diese Suche nach der Wahrheit.
Aber ich dachte mir auch die ganze Zeit über, Anke, ist es nicht letztlich das, was wir alle erleben im Alltag, auch wenn es jetzt kein Mordfall ist, aber man kann in Beziehungen von anderen Menschen im Prinzip nicht reinschauen. Sie haben immer ihre eigene Dynamik, ihre eigenen Abgründe, auch ihre Geheimnisse, ihre Codes. Hier wird es versucht eben, es muss ja juristisch irgendwie auch passieren, aber es geht im Grunde genommen nicht, also das Instrumentarium ist nicht geeignet.
Nee, das stimmt. Und dann kommt ja interessanterweise in diesem Film noch eine Tonaufnahme von ihm vor, weil er hat ja ein Streitgespräch aufgezeichnet, was wir dann wie eine Rückblende erleben. Und da dreht sich ja nochmal alles um. Dann sehen wir so die Machtverhältnisse einer Beziehung, um was da so gekämpft wurde. Aber eigentlich irritiert das noch mehr, als dass es irgendwas bestätigt. Und du hast völlig recht, eine Beziehung hat eine eigene Wahrheit vielleicht auch. Und das ist eine Wahrheit, die die beteiligten Mann und Frau hier vielleicht auch gar nicht so erfassen können. Und das sagt dann ja auch Sandra Hüllers Figur Sandra in einer Szene, dass das nicht geht. Also wer überhaupt das Recht hat, in diese Beziehung so reinzugucken, so sie auseinanderzunehmen und so einfach diese Fiktion zu entwickeln. Also wir sehen ja auch eine Frau, die bleibt unergründlich, sie wird keine Identifikationsfigur, aber gleichzeitig kämpft sie auch für ihr Verhalten, wie sie gelebt hat und lässt sich nicht so in irgendeine Kategorie zwängen.
Genau, und das ist eben die große Leistung von Sandra Hüller. Also verletzlich zu sein, kämpferisch, offen, auch wieder verschlossen, unkonventionell. Sie kann alle Nuancen zeigen und sie zeigt hier, dass sie eine überragende Schauspielerin ist. Zurzeit übrigens Anke auf allen Titelblättern, also was immer ich mir gerade so ansehe, auch Filmzeitschriften, überall ist sie zu sehen. Das ist sicherlich dieses Festival in Cannes nochmal ein wichtiger Schritt für eine große internationale Karriere. Jetzt sehen wir sie in Anatomie eines Falls, für uns gesehen. Auch von Anke Lewicke und auch von mir. Wir beide haben die gesehen. Ja. Kann. Ja. Ich danke dir.
Tschüss, Herr Staatsanwalt.
Tschüss. Tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich will einfach jetzt nicht ein ganzes Jahr wieder allein sein. Wohnst du nicht alleine oder in der WG?
Cheers. Nee, mit meinem Freund zusammen.
Ich weiß einfach gerade nicht, ob ich das so will.
He's the most straight gay guy I could find.
It's just about the trust. It's hard to find someone that you can trust.
Moritz, junger Mann in Berlin, in dem Film Drifter erleben wir ihn, wie er durch die Stadt driftet, wie er versucht Anschluss zu finden, Orgien, erlebt Partys, aber auch Momente der Zärtlichkeit. Ein sehr aufrichtiger, ein dokumentarisch wirkender, aber sehr genau durchdachter und gearbeiteter Film, der hoch dekoriert wurde mit dem First Steps Award, also dem wichtigsten deutschen Nachwuchspreis. Drifter ist jetzt im Kino zu sehen, auch ein eindrucksvolles, fesselndes Bild des nächtlichen Berlin. Gleich mehr zu diesem Film nach diesem schönen Stück von Maverick Subway, These Days. Jetzt bei mir zwei Filmemacherinnen, die einen Film gemacht haben, der schon bei der Berlinale die Leute total beschäftigt hat, weil man natürlich auch, das hat was Lokalpatriotisches, in diesem Film auch die Stadt Berlin aus einer ganz besonderen Perspektive erlebt. Also für mich ist es auch ein Berlin-Film und wird vielleicht sogar mal ein queerer Berlin-Film-Klassiker sein. Drifter, dieser Film, ist jetzt hochdekoriert worden. Also nach dem sensationellen Berlinale-Erfolg gab es jetzt den wichtigsten deutschen Nachwuchspreis. Und das ist wirklich eine große Ehre. Natürlich nebenbei bemerkt auch ein guter Start jetzt für die nächsten Projekte. sehr gut dotierter Preis ist es auch. 20.000 gab es also für den Film Drifter. Und das ist das Regiedebüt. Und zwar ist das jetzt ein Filmweg, den du gegangen bist, den ich auch sehr interessant finde, weil du ja bei der Arche studiert hast, was ich ganz toll finde. Die haben wir öfter hier auch schon vorgestellt. Dann aber auch an der UdK.
Genau.
Und jetzt also gleich mit dem Debüt so hoch dekoriert. Jetzt ist Drifter auch im Kino zu sehen. Herzlich willkommen, Hannes Hirsch. Schön, dass du da bist. Und Glückwunsch natürlich nochmal an der Stelle.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ist ja noch nicht so lange her. Und Film ist Teamwork, wissen wir auch. Man macht keinen Film allein. Es ist auch das Spielfilmdebüt dann für dich, obwohl du schon einiges auch gemacht hast. Du hast wiederum an der DFFB studiert, also dann eher den klassischen Weg als Autorin. Begrüße ganz herzlich River Matzke, Co-Autorin. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr.
Und ich denke mal, wir sollten gleich anfangen mit der Situation, mit der Ausgangssituation, weil der junge Mann, der ist so Ende 30, würde ich mal 27, so wird mal so gesagt, 30, der kommt nach Berlin, da sind wir wieder in der Stadt, und zwar ist das Lorenz Hochhuth, der auch übrigens sehr aktiv war, auch bei Act Out zum Beispiel, sich ja sehr engagiert hat dafür, für diese Aktion, für queere Schauspieler und Schauspielerinnen. Jedenfalls, der kommt nach Berlin. Und zwar vielleicht sogar, kann man das sagen, mit so einer typischen Haltung, so einer gewissen freudigen, erregten Naivität. Vielleicht ist es das, die Hoffnung, jetzt in einer großen Stadt was ganz Besonderes auch zu erleben.
Ja, und einfach diese Fröhlichkeit, die er am Anfang mitbringt. Er kommt da für seinen Boyfriend, zieht er jetzt in die Stadt und hat so ein bisschen vor, wir sind jetzt hier zusammen als Paar in der Stadt und leben einfach ein ganz normales Couple-Leben so in der Stadt. Und
zerschlägt sich sehr schnell.
Genau, geht relativ schnell. Wir haben auch irgendwie im Schnitt immer versucht, das noch schneller gehen zu lassen, weil man es ja irgendwie dann auch schon weiß, wenn man ins Kino geht, was da so am Anfang passiert. Und dann sitzt er eben alleine in dieser Stadt und driftet da von einer Person zur nächsten, von einem Ort zum nächsten und findet dann so im Laufe dieser Reise einige Leute, die ihm helfen, ein bisschen zu lernen, wer er selbst ist und was so vielleicht Werte sind, für die er irgendwie einsteht, und baut sich so ein bisschen sein Leben.
Mhm. Und River, das ist natürlich wirklich eine klassische Ausgangssituation für einen Film. Jemanden so auf sich selbst zurückzuwerfen. Denn er ist ja dann plötzlich, wie du es gerade auch beschrieben hast, Hannes, er ist auf sich selbst angewiesen. Und das ist eine offenbar neue, auch sehr verstörende Erfahrung für ihn. Er war, glaube ich, noch nie in so einer Situation, dass er so mit sich allein ist und auch sich so wahrnehmen muss.
Ja, also ich glaube, das kennen einfach viele queere Menschen, dass wir irgendwie in den Städten, in denen wir aufgewachsen sind oder vielleicht in unseren Ursprungsfamilien, viel hinter uns lassen und dann nur mit uns selbst in die größere Stadt gehen und da natürlich erstmal irgendwie in Situationen geworfen sind, in denen wir uns per se gar nicht unbedingt so auskennen. Ne? Also ich weiß noch genau, wie ich damals mit meinem besten Freund mit 19 nach Berlin gekommen bin, um zum CSD zu gehen, und wir standen halt mit Regenbogenfahnen an der Seite und haben den Umzug zugeguckt und haben dann irgendwann realisiert, ach so, wir sollten ja eigentlich selbst mitlaufen. Wir sollten ja eigentlich gar nicht zugucken, und sind dann in die Mitte mit zum Umzug gegangen und damals in das alte Schwutz im Mehringdamm, und dann ist man halt einfach sehr schnell mit Situationen konfrontiert, in denen man ja vielleicht impulsiv handeln muss, auch gerade irgendwie sexuell oder emotional, und sich auf einmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Weil wenn man in die große Stadt geht, erstmal ist ja, natürlich hat man so Träume von Freiheit, aber man glaubt ja auch noch sehr so an die große Liebe, und auch die Vorstellungen von der Großstadt sind, glaube ich, viel dann auch noch an den Dörfern oder Kleinstädten orientiert. Und bis man dann erstmal herausfindet, wie dieses ganze soziale Netzwerk überhaupt funktioniert, was mit Fetischen ist, was mit Kings irgendwie, was so mit Machtbeziehungen wie Freundschaft funktioniert und so. Das dauert halt eine Zeit, und da verändert man sich dann, glaube ich, auch einfach sehr stark, und da ist man erst alleine auf seinem Weg, und dann mit der Zeit, glaube ich, muss man vielleicht auch durch verschiedene Gruppen von Freunden und so Stages durch, bis man dann irgendwann wirklich die Haut gefunden hat, die zu einem passt.
River hat gerade wunderbar die Heldenreise beschrieben im Film. Es ist genau der Weg, den ja die Figur geht, also Morris heißt er ja, diese unterschiedlichen Formen queeren Lebens. Und das ist fast so, also jetzt nicht als Lehrfilm, Gottes Willen, aber fast wirklich so ein Querschnitt durch all die Möglichkeiten, die er auch entdeckt, die er auch mit sich abgleicht, wo er vielleicht überlegt, was passt dann letztlich zu mir. Also das ist so, dachte ich mir schon, auch ein wirklich schönes, breites Spektrum des Lebens, auch des queeren Lebens in Berlin.
Ja, das war schon auch immer so meine Frage beim Ganzen. So, das ist irgendwo ein autobiografischer oder autofiktionaler Film. Also viele von den Geschichten haben irgendwas mit mir zu tun, mit Freunden, die ich kenne. Und ich habe beim Schreiben immer so überlegt, worum geht's denn jetzt eigentlich? Man sucht immer so nach dem Kernkonflikt und so. Und irgendwann ist mir dann so klar geworden, es geht wirklich um diese Orientierung, um diese Suche und auch, dass man eben alles irgendwie mal anspricht und dass der Film auch so ein bisschen überfordert mit verschiedenen, vielen Eindrücken, viele Figuren, die auch in der letzten Szene des Films führen wir noch neue Figuren ein, was man jetzt normalerweise nicht macht. dass das so ein bisschen diesen Rausch der Großstadt, ja, dass der so ein bisschen mitkommt. Und nochmal zum Thema Veränderung. Für mich war auch irgendwie immer wichtig, dass nicht so richtig klar, also dass es nicht so ganz eindimensional ist, jemand verändert sich und dann sieht er anders aus, sondern dass man auch so ein bisschen überlegt, was kommt denn vielleicht zuerst, verändere ich mich vielleicht zuerst mal äußerlich, was man in der Großstadt oft tut, und das hat dann wieder Auswirkungen auf das Innere. Ist die Veränderung wirklich, passiert sie wirklich? Bezweifelt man sie zwischendurch auch immer wieder an? Das ist, glaube ich, auch so das Schlussbild des Films. Ist auch jetzt nicht so, er ist jetzt jemand ganz Neues, sondern irgendwie ist er auch immer noch derselbe.
Drifter, der erste Film von Hannes Hirsch, der erste Langspielfilm. Er hat ja schon einen sehr erfolgreichen Mittellangfilm gemacht, der auch in Cottbus, wo man lief, zumindest, kann ich mich dunkel dran erinnern.
Genau, Beach Boy.
Beach Boy war das, genau. Wir reden auch gleich weiter über das aktuelle Werk, über Drifter. Bei uns zu Gast ist Co-Autorin Drifter. Bei uns im Studio ist zum einen der Regisseur Hannes Hirsch, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Ja. Ihr habt beide zusammengearbeitet. Ja. Und Riva Matzke, Co-Autorin. Und ich finde, er spielt Lorenz wirklich ganz wunderbar, weil er ja so offen ist. Auch dieses, was du gerade ein bisschen beschreibst, dieses Unbestimmte, das er auch empfindet, das spielt er richtig. Also er spielt manchmal eine Figur, wo so die Umrisse verfließen, irgendwie plötzlich nicht mehr so da sind, wo die verschwimmen, diese Umrisse. Finde ich sehr reizvoll. War wahrscheinlich auch gar nicht so einfach für ihn, das so in der Schwebe zu halten.
Also er kam wirklich beim Dreh oft auch zu mir und meinte so, Hannes, ich sag ja gar nichts und ich sag ja nur, hallo, ich bin Moritz oder hello, my name is Moritz. Also er hatte da wirklich, das war schon eine große Aufgabe, Herausforderung irgendwie, so wenig, also wirklich mit wenig Want oder so in eine Szene reinzugehen, dass er wirklich so ganz klares Ziel hat, sondern eher so auf alle anderen Figuren drumherum zu reagieren, das in angemessener Weise. Auch der Film geht wirklich durch unterschiedliche Schritte, die er alle wirklich ziemlich gut spielt, finde ich.
Also er nimmt uns auch mit. Er ist ja unser Stellvertreter in diesen Welten. Wir schauen auch mit seinen Augen, manchmal befremdet, manchmal überrascht, manchmal auch natürlich beglückt und fasziniert. Das spielt ja alles, finde ich, ganz wunderbar in dieser Offenheit. Aber was Hannes gerade gesagt hat, River, ist natürlich auch beim Schreiben ein Problem. Das ist ein impressionistischer Film, so würde ich ihn immer nennen. Also er zeigt uns Impressionen. Er hat ja nicht wirklich diese ganz stringente Narration.
Das Ganze hat irgendwie relativ viele Ebenen. Ne? Also zum einen das, was du meintest, darüber haben Hannes und ich uns relativ schnell verständigt. Oder ich bin dann ja quasi, also wenn ich meine eigenen Serien schreibe, dann kann ich quasi ein bisschen mehr den Ton angeben. Aber wenn ich mit Regisseuren zusammenarbeite, dann muss ich mich natürlich an denen orientieren. Oder es ist auch eine sehr schöne Arbeit, das halt irgendwie so zu machen, wenn die Bildsprache zusammenpasst. Und für Hannes war eigentlich von Anfang an klar, wenn ich jetzt so für dich sprechen kann, dass es halt ein beobachtender Film wird. Und wir haben uns dann dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, indem wir halt quasi einen beobachtenden Protagonisten haben, den wir auch so ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, Knut, also in die Rolle, mit dem sich die Zuschauer dann identifizieren können und über den oder mit dem sie in diese Welt hineinblicken, den sie quasi auch beim Beobachten beobachten. Und damit verbunden war natürlich irgendwie auch klar, dass wir nicht ganz diese konventionelle Dramaturgie mit Want und Need zum Beispiel nutzen können. Also jemand möchte etwas, aber braucht etwas anderes. Und dann wird diese dramaturgische Spannung konstruiert und dann ist halt einfach immer wahnsinnig viel Bewegung und Handlung in jeder Szene. Das ist halt eben auch gerade beim Serienschreiben so. Sondern dass wir halt irgendwie die Entwicklung von Moritz anders charakterisieren müssen. Zum Beispiel über seine äußere Veränderung oder was ihm begegnet. Also wenn wir mit einer beobachtenden Figur sind, dann ist ja auch die Außenwelt irgendwie Innenwelt und er geht in die Räume, die dann quasi äußerlich dafür stehen, wie er sich innerlich entwickelt hat. Und das, was ihm begegnet, ist natürlich auch dann aus einer spirituellen Perspektive auch immer die nächste Entwicklungsstufe oder die nächste Aufgabe, die nächste Herausforderung. Also wir können nicht unbedingt aktive, laute, praktische Handlung benutzen für ihn.
Total spannend gerade, also für mich fast wie so ein Drehbuchseminar. Ihr kennt das so schön, als wir da rangegangen sind. Nein, wirklich. Im besten Sinne. Ich finde das sehr schön, mal zu sehen, welche Gedanken dahinter stehen für so eine Figur.
Es war auch immer wieder die Frage, auch im Schnitt, wie weit identifizieren wir uns wirklich mit ihm und wollen das, was er möchte. Manchmal stößt er uns auch einfach weg und vor den Kopf. Manchmal macht er seine eigenen Sachen und manchmal ist er einfach auch ein Arschloch, was einen dann natürlich ganz weit wegbringt von der Hauptfigur und das so ein bisschen zu balancieren. Diese Innensicht, wir gehen mit ihm mit, aber auch wir gucken auf die ganze Szene von außen drauf und sehen eigentlich, finden das alles eigentlich ganz schlimm, was da passiert. Und trotzdem haben wir Mitgefühl mit allen Figuren. Das war immer so eine Balance. Da haben wir wirklich versucht, dass wir auch die Nebenfiguren am Rand irgendwie echt zeichnen, dass wir die multidimensional gestalten und mit ihren Widersprüchen zeigen.
Also das fand ich besonders wichtig auch. Da würde ich unbedingt nochmal nachfragen, weil das sind auch Szenen, also mit den Freunden, den kurzzeitigen Freunden, manche sind dann doch auch länger zusammen irgendwie. Dann gibt es schon so eine Art von Gemeinschaft. Die wirken sehr dokumentarisch oder sehr improvisiert und die wirken sehr lebendig. Und da spürt man ja auch nochmal, das sind ja oft verlorene Nachtgestalten, die auch sehr ekstatisch leben. Das ist für ihn wieder manchmal befremdlich, aber so diese Szenen wirken auf mich so nicht choreografiert unbedingt.
Doch, das sind sie eigentlich schon. Also was wir halt wirklich da versucht haben, ist einfach die Themen, die uns queere Menschen so beschäftigen, irgendwie über diese Figuren mit Moritz zusammen zu verhandeln, weil wir wollten einen Film wirklich aus der queeren Subkultur so ein bisschen heraus erzählen, der aber auch für andere Leute zugänglich ist, auch einfach für alle Leute, die irgendwie gerne ins Nachtleben gehen, die überlegen, wer sind sie eigentlich, die vielleicht aus ihren Dörfern weggezogen sind, nach Berlin gezogen sind, weil sie dort irgendwie mehr sie selbst sein können. Und jetzt nochmal zur Inszenierung von diesen Szenen, also manchmal wird der Film immer so wahrgenommen, als wäre alles so dokumentarisch. Wir hätten da irgendwie so ein paar Partys organisiert und mitgefilmt. Und das war aber wirklich ganz anders. Also alle Sätze stehen wirklich quasi eins zu eins so im Drehbuch. Und wir haben uns morgen um 7 getroffen, Frühstück. Und dann haben wir losgearbeitet einfach. Also es war jetzt keine Party, sondern ein richtiger Dreh. Es ging wirklich darum, da mit dem Film auch einfach eine Frage zu stellen eigentlich. Also das ist so das Leben, was viele führen. Ist es das Leben, was wir wollen? Wie gehen wir innerhalb der Gemeinschaft, die oft von außen so als die kunterbunte, lustige, queere Partygesellschaft angesehen wird. Wie gehen wir innerhalb der Community miteinander um und wie verarbeiten wir irgendwelche Verletzungen, mit denen wir hierher gekommen sind?
Und diese ganze Komplexität der Themen, auch genau Männlichkeitsbilder, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in diesem Film, nicht auch Selbstprojektion, Fremdprojektion, in 79 Minuten. Wir wollen nicht vergessen, es ist ein sehr kurzer Film, der all das erzählt und zwar durchaus auch rauschhaft, mitreißend. Deshalb finde ich es so besonders schade, dass der Film diese hohe Altersfreigabe hat, weil ich mir vorstellen kann, gerade für junge Menschen ist das auch vielleicht braucht man einen Einstieg, Verständnis zu finden, eine Szene zu sehen, die ihnen erstmal fremd erscheint vielleicht, aber dann dank dieses Hauptdarstellers wird man mit hineingenommen und sieht ihn und gewinnt ihn auch sehr gern. Das muss ich schon sagen. Auch wenn er uns am Anfang vielleicht manchmal befremdet, bei dieser Suche sieht man tastendes, nachdenkliches Wesen. Also wir nennen den Namen nochmal. Lorenz Hochhuth war auch nominiert als bester Darsteller.
Genau, war auch nominiert für den besten Hauptdarsteller beim Swiss Steps Award. Spielt in München. Am Volkstheater inzwischen. Genau. Sino Javid spielt auch mit und Gustav Schmidt.
Genau, und dann noch ein paar dieser tollen Darsteller und Darstellerinnen in dem Film Drifter, den wir jetzt also im Kino sehen können. Gewinner von First Steps, also dem wichtigsten deutschen Nachwuchspreis. Ein Film von Hannes Hirsch und von River Matzke. Bedanke mich sehr herzlich bei euch. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön.
Dankeschön.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Margot, kannst du mir mal helfen?
Wo bleibst du, Margot? Wir gehen.
Sie hat gesagt, sie fährt mit Ralf. Wohin auch immer. Sie soll versuchen, ihr Leben zu machen.
Was? Das hat sie gesagt? Versuche, dein Leben zu machen?
Name, Ausweiskontrolle.
Da habe ich gesagt,
ich bin jüdisch.
Ich bin jüdisch.
Und das ist ein Bekenntnis, das ist lebensgefährlich in jenen Jahren. Ein Film erzählt davon, das ZDF hat ihn ins Programm genommen, jetzt schon zu sehen in der Mediathek. Ich bin Margot Friedländer, also die Geschichte der Holocaust-Überlebenden, die als ganz junge Frau in Berlin versteckt überlebt hat, in die USA ging, dann wieder zurückkehrte und zu einer ganz wichtigen Zeitzeugin wurde. Viele Menschen kennen sie. In diesem Film lernen wir sie noch besser kennen und es ist sehr schön auch zu sehen, wie hier die Verbindung gelungen ist zwischen dem Dokumentarischen, also den Aussagen von dieser eindrucksvollen Frau selbst und auf der anderen Seite dann eben die Schauspielerin Julia Anna Grob spielt die Junge und die Gereifte wird gespielt von Ilona Schulz und die geben eben ihr nochmal ein ganz besonderes Gesicht, erzählen ihre Geschichten. Gleich werden wir reden können mit den Machern dieses Films. Hanna und Raimund Delay sind selbst sehr erfahrene Regisseure und Autoren, gleich also im Gespräch über diese ganz wichtige filmische Arbeit. Denn in der nächsten Woche jährt sich auch der Jahrestag am 9. November der Pogromnächte. Gleich mehr dazu hier in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Sie ist inzwischen eine ganz wichtige Institution in Berlin geworden. Viele Leute haben sie erlebt, gerade in den Schulklassen, wo sie hingeht, von ihrer Geschichte erzählt. Sie ist eine Symbolfigur, finde ich auch, für das Überleben, für die Freude am Leben, für die Kraft, auch für das Widerständische in diesem Leben. Eine Frau, die uns alle sehr fasziniert, Margot Friedländer. Und morgen wird Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende, 102 Jahre alt. Und es gibt ein wunderschönes Geschenk für diese außerordentliche Frau, für diese Zeitzeugin, nämlich einen Film über sie. Ich bin, Ausrufezeichen, also ich existiere, ich bin Margot Friedländer. Und das ist ein Film, der als Mischform arbeitet mit Interviews mit ihr, aber eben auch sehr schön liebevoll inszenierte Spielfilmszenen hat. Und da wird sie gespielt von Julia Anna Grob. Und gemacht haben diesen Film zwei Leute, die schon einen ganz hervorragenden Film gemacht haben über Anne Frank. Das ist für mich einer der besten Filme über sie überhaupt. Meine Tochter Anne Frank mit Maler Emde damals übrigens. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Zum einen ist sie im Film ja auch zu sehen als Schauspielerin. Das ist sie ja auch. Herzlich willkommen, Hannahle. Hallo, hallo.
Hallo.
Autorin, Co-Autorin des Drehbuchs, auch damals bei Anne Frank.
Ja.
Und ganz herzlich willkommen, ihr seid ein Paar im Leben und in der Kunst, Raimund Lee, Regisseur. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
In dieser großen Reihe von Filmen, die ihr schon gemacht habt, gerade auch zu diesem Thema, da habt ihr euch immer wieder mit beschäftigt. Anne Frank habe ich genannt, es gibt auch andere Filme. Wo steht da diese Frau, Margot Friedländer? Ich glaube, viele Menschen haben auch eine Vorstellung von ihr, von ihrer Strahlkraft. Und dann zu sagen, wir machen einen Film über sie.
Ja, es war, ich glaube, nochmal eine komplette Herausforderung, nach Filmen über Anne Frank nochmal mit jemandem auch ja zurechtzukommen, jemanden kennenzulernen, der ja so ein Lebenswunder ist wie Margot. Ja, die ja wirklich sich an alles erinnern kann, an vieles sich nicht erinnern will, vieles mitgeht, vieles auch sagt, darüber möchte ich nicht sprechen. Also wirklich eine ganz klare Entscheidung trifft, wo möchte sie jemanden mitnehmen und wo möchte sie jemanden nicht mitnehmen. Das haben wir auch an den 10 Drehtagen mit ihr erlebt, die wirklich so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt war das schon zu dem, was sie erwähnen möchte, was sie nicht erwähnen möchte und wo sie auch, wir haben ja praktisch alle Erzeugnisse, die sie hat, ihr erstes Shoah-Interview, ihre ersten Notizen zum Buch, das haben wir ja alles nebeneinander legen können. Ich glaube, wir waren die ersten Journalisten, die das nochmal genau angeguckt haben und gesagt haben, wie verändert sich auch Erinnerung? Ja. Wie verändert sich, wie modifiziere ich auch Dinge wie fühle ich mich auch in meinen Geschichten wohl? Und das konnten wir eigentlich nochmal in den 10 Drehtagen mit ihr relativ genau überprüfen und sind dann auch an Dinge rangegangen, wo sie einfach gesagt hat, bis dahin erzähle ich.
Ja, im Film drin, dass sie manchmal sagt, nee, also jetzt nicht und es ist auch völlig okay. Wir müssen ja auch verstehen, dass Zeitzeugen keine gläserne Menschen sind. Die haben ihr eigenes Schicksal und auch das Recht, bestimmte Dinge zu verschweigen oder einfach nicht zu erzählen. Aber sie erzählt sehr viel und der Film tut das auch, Hannah. Und ich wüsste erstmal gern, was war vielleicht auch so die größte Faszination an ihrem Leben. Es ist eine der letzten. Wahrscheinlich gibt es kaum noch Zeitzeugen aus dieser Zeit, die sie bewusst erlebt und überlebt haben. Also was war das Faszinosum an der besonderen Geschichte von Margot?
Also ich habe natürlich erstmal das Buch gelesen und es hat sich in mir sofort irgendwie sowas wie so filmische Bilder ergeben. Diese Türen vor allem, die sich öffnen und schließen für sie. Also dieses Verlassensein von allen in der Familie, das spielt ja eine ganz wichtige Rolle, dass plötzlich der Vater zuerst weg ist, dann Mutter und Bruder ganz plötzlich in einer Nacht verschwinden im Gestapo-Hauptquartier vermutet werden müssen. Und sie steht ganz alleine da und weiß überhaupt nicht, wohin mit sich. Dieses totale Verlorensein, dieses nicht mehr geschützt sein von einem Moment auf den nächsten. Und dann öffnet sich eine Tür und dann öffnet sich noch eine Tür und es ist wie so, ja, also wie so ein Wunder, so durch Berlin zu gehen mit ihr zusammen und diese verschiedenen Menschen, denen sie natürlich auch komplett ausgesetzt ist dann, also in allem. Sie weiß ja gar nicht zum Teil, wo sie da landet, wo sie hinkommt, was die mit ihr machen und ich musste eben auch so stark daran denken, was bedeutet es für Flüchtlinge generell, wenn man eben nicht weiß, bei wem man Schutz bekommt und nicht weiß, in wessen Hände man gerät?
Also sie ist sehr, sehr jung, als das passiert, als sie auch untertauchen muss. Das tut sie dann in der Stadt Berlin, gehört zu diesen sogenannten U-Booten, so haben die sie ja selbst immer genannt. Und sie ist dann, wie du sagst, auf sich gestellt. Ich fand das sehr eindrucksvoll in eurer Inszenierung, dass man das in jedem Gang irgendwie spürt. Also wenn sie auf der Straße ist, sie läuft eben anders als die anderen. Sie schaut immer, sie fühlt sich bedroht. Also dieses Gefühl ist mir für mich auch ein ganz wichtiger Punkt des Films. Das Ausgeliefertsein der ständigen Angst, des Misstrauens ist auch wirklich das Lebensbestimmende gewesen zu dieser Zeit. Und ich finde, das habt ihr im Film dann auch sehr stark gezeigt.
Ja, vor allen Dingen was Hannah ja gesagt hat, wo ist sie untergekommen? Man muss auch nochmal die Leute hervorheben, die sie untergebracht haben. Mhm. Es war zum Teil Leute aus dem Widerstand, es waren zum Großteil Kommunisten, Sozialdemokraten, also Leute, die auch von per se schon selbst in Gefahr lebten, mhm, ob ihre eigenen Überzeugungen, die dann da nochmal Heimschlag geboten haben. Dass es da zu diesen Übergriffen kam, mag eine Sonderstellung eingenommen haben, aber gleichzeitig, Hannah hat es gesagt, begibt sie sich da in eine absolute Abhängigkeit und sie muss vertrauen, sie kommt da nur unter. Und wir haben Axel Brahl spielt ja sozusagen, mhm, den ersten Mann, wo sie da auftaucht, der sie in irgendeiner verkommenen Ecke aber unterkommen lässt, sich bei sich zu Hause unterkommen lässt und über dessen Schicksal sie auch selber, Margot, eigentlich ja alles gar nichts mehr weiß. Sie kennt ihre 16 Verstecke, das ging. Sie kann sie heute noch sehr anschaulich erzählen, aber auch viele Dinge sind schon verwaschen, hat sie vergessen, hat sie auch wirklich ad acta gelegt. Also es war sehr schwierig, auch mit ihr nochmal sozusagen so einen Tagesablauf, mhm, zu erzählen, also wirklich Stimmungen zu erzählen. Da mussten wir dann sozusagen einfach ganz klar auch in die Erwägung gehen. Und Julia, die sozusagen Margot spielt in dem Film, hat da, mhm, ganz klar und sehr stark auch ihre eigene Rolle und ihre eigene, ja, Funktion oder hat das auch irgendwie ausgeschmückt. Sie spielt in dem Sinne nicht Margot Friedländer, sondern sie spielt in den Szenen, die sie hat, einfach das Schicksal einer jungen Frau in der damaligen Zeit.
Doch, das muss man sagen, das gehört einfach zur historischen Wahrheit, dass es sowas durchaus gab. Also nicht alle haben, so wie du es gerade gesagt hast, ja aus echter, tiefer Überzeugung gehandelt. Es gab auch Gewinnsucht bei solchen Verstecken. Es gab auch Übergriffe, auch das wird im Film ja angedeutet. Also all das gehört zur historischen Wahrheit dazu. Aber natürlich zieht man seinen Hut vor den Menschen, die es aus tiefer, ehrlicher, humanistischer Überzeugung gemacht haben. Und auch den setzt er hin, denkt man, in diesem Film. Film, über den wir auch gleich weiterreden. Ich bin Margot Friedländer. Dieser Film läuft am 7. November im ZDF, ist bereits jetzt in der Mediathek zu sehen übrigens. Und morgen ist eben der Geburtstag von Margot Friedländer. Also da wird sie 102 Jahre alt. Ihr habt mit ihr gesprochen, Hannah und Raimund Lee, Autoren dieses Films. Raimund ist der Regisseur. Und wir haben ja die Schauspielerin schon genannt, Julia Anna Grob, die ich noch nicht kannte. Das war auch für mich eine Entdeckung. Und ich finde, sie hat, ich sag mal das altmodische Wort, so ein Selbstbewusstsein und gleichzeitig so ein Liebreiz. Also wie sie durch diese Stadt geht, mit staunenden, auch erschrockenen Augen immer wieder. Man spürt immer diese innere Stärke, aber man spürt eben auch, und das ist vielleicht auch doch ein Porträt von Margot, so eine innere Lebendigkeit und so ein Lebensmut. Sie wollte überleben. Sie hat diese Kraft auch gefunden. Das spielt sie ganz wunderbar. Wie hat sich da reinversetzt?
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich nur ein E-Casting gesehen von also, Julia am Anfang.
So,
was sie selber geschickt hat, genau. Was sie selber
wie hast du das gemacht? Ja, das habe ich diese Kamera habe ich selber gehalten und so. Aber da merkte man schon in diesem E-Casting, ist das auch, was du gesagt hast, da ist so eine Ernsthaftigkeit drin, so ein Weg zum Erwachsenwerden. Und ich glaube, wir haben dann eine längere Leseprobe mit ihr gehabt. Ich habe sie nochmal nach Berlin geholt und habe gesagt, du, das ist kein normales Projekt. Mhm. Also wenn du jetzt noch 10 Serien nebeneinander drehst, dann kommen wir da irgendwie durcheinander, weil wir brauchen schon bei unseren wenigen Drehtagen, der Film, muss man ja sagen, ist an 11 Drehtagen zustande gekommen, sozusagen, da brauchen wir dich voll und ganz. Wir brauchen dich auch einfach mit deinem Herzen und mit deiner Bereitwilligkeit und auch den ersten Schritt, einfach Margot nochmal kennenzulernen, einfach sozusagen sie zu spüren, also nicht als Beratung, wie man das zu machen hat, aber Margot hat sie auch ganz streng angeschaut und gesagt, es ist nicht einfach, mich zu spielen. Junge
aber,
Frau.
Aber den Segen hatte sie dann offenbar und sie hat das, wie gesagt, mit sehr viel Liebe auch gemacht, Hannah. Und du bist ja die Mutter im Film.
Ja.
Also du spielst die Mutter von Margot, auch eine merkwürdige Konstellation, dann eben auch die Autorin. Aber auch hier merkt man natürlich diesen schrecklichen Verlust. Also ich finde das so wichtig, wenn wir immer wieder über das Überleben reden. Nur die Überlebenden konnten sprechen. Ja. Die 6 Millionen, die ermordet wurden, konnten nicht sprechen. Und ich finde, wie du die Mutter auch spielst, mit so viel Liebe und Hingabe, gibst du dir ja auch eine Stimme und ein Dankeschön. Gesicht auch. Also das war sicherlich auch für dich eine große Herausforderung, wenn du auch weißt, Margot wird den Film dann sehen und wird vielleicht ihre Mutter in dir entdecken.
Ja, klar, da spürt man immer so eine Verantwortung und gleichzeitig ist es auch eine Ehre, das zu übernehmen. Und wir waren ja auch so eingetaucht in die ganze Geschichte, dass das auch immer, wir arbeiten ja schon lange zusammen und es ist für mich schön als Schauspielerin dann eben auch in so einem Thema, wo man ganz tief schon drin steckt, eben auch das zu spielen und diesen letzten Schritt dann noch zu gehen, das dann auch zu verkörpern, wenn es auch immer so wie nochmal eine ganz neue Herangehensweise ist. Ne? Also ich muss dann alles versuchen wegzuwerfen, die ganzen Überlegungen als Autorin, und dann nochmal nur in diese eine Rolle reinzuschlüpfen und zu überlegen, was nur sie weiß.
Es ist überhaupt immer eine Herausforderung, das war schon bei Anne Frank so, etwas zu inszenieren und dann eben auch noch den originalen Stoff zu haben, den originalen Menschen manchmal sogar. Man vergleicht das ja doch immer, man bringt das immer in Beziehung. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn man diese Art von Film macht.
Aber ich glaube, wir haben immer schon sehr früh versucht, das komplett zu trennen. Als wir mit Matthias Brandt, Oberst Klein und die mörderische Entscheidung gemacht haben, war auch Matthias ganz weit weg von Oberst Klein. Aber gleichzeitig hatte er sozusagen diesen Bürokratenstiefel, den konnte er gleichzeitig spielen. Aber also ich versuche den Schauspielern immer komplette Freiheit zu geben, weil das, glaube ich, nicht anders funktioniert. Dieses Nachspielen und guck mal, wie die das macht und diese Handbewegung, das funktioniert nicht. Die müssen da ihren Weg finden. Und wenn sie da mit großem Engagement reingehen und mit ihrer Befähigung, dann wird das eigentlich auch immer ein gutes Ergebnis, ohne dass sie sozusagen sich den Bart ankleben und nochmal etwas nachempfinden oder wir das nachspielen. Das ist für mich nicht wichtig. Ich glaube einfach sozusagen, vor allem bei Julia ist es sichtbar, große schauspielerische Begabung und Präsenz.
Und wir wollen nicht vergessen, du hast schon Axel Prahl genannt, es sind auch andere sehr bekannte Gesichter dabei, teilweise in kleinen Rollen. Ganz wunderbar, Charlie Hübner, finde ich, also als jüdischer Schauspieler, Iris Berben, Herbert Knaup. Und das sind ja auch Einladungen, finde ich, also an den Zuschauer, der sich eine Geschichte ansieht, die auch schwer zu verkraften manchmal ist. Und dann diese sehr vertrauten, wunderbaren Gesichter zu sehen. Eines müssen wir unbedingt noch erwähnen, weil auch das zur Wahrheit der Geschichte gehört. Sie ist wie andere U-Boote, versteckte Juden und Jüdinnen in Berlin, verraten worden von jüdischen Greifern. Die berühmteste und wahrscheinlich auch berüchtigste ist Stella, die auch bei euch eine Rolle spielt. Ganz schwieriges Thema, finde ich, das zu beurteilen, was sie getan haben. Im Film wird es auch mal angedeutet, manche Aktionen gingen über die reine Selbstrettung hinaus. Es gab durchaus, ich denke übrigens bei Stella auch, eine Form von krimineller Energie. Kann man lange darüber diskutieren. Es ist ein schwieriges Thema, finde ich. Aber es muss natürlich in so einen Film mit hinein. Wie seid ihr damit umgegangen?
Naja gut, wir hatten vorher von Stella nur eine sehr vage Vorstellung und wir sind eigentlich in die Stella-Geschichte erst durch Margots Erzählung eingetaucht. Also, weil sie hat sie immer wieder erwähnt, hat sie auch erwähnt, dass sie beim Kulturbund kennengelernt hat, dass sie ihre Mutter kannte und dass sie sozusagen, dass sie wusste, dass Stella mit ihrem Bruder Zwangsarbeit gemacht hat und sozusagen, dass dieser Verrat, sie glaubt, dass es in diese Richtung gegangen ist und sie hat natürlich sich das genau angeguckt, was war der Wirkungsraum von Stella. Und der Wirkungsraum von Stella war genau die Jochimsthaler Straße. Also diese Begegnung hätten ohne weiteres sein können. Und diese Begegnung am Ende, und das hat uns komplett überzeugt, auch Stella mit hineinzunehmen, also diese Begegnung in der Haft, die wir sozusagen jetzt in der Überhöhung zeigen, die hat sie uns minutiös erzählt. Sonst wären wir nie sozusagen so in dieses Wagnis gegangen, weil sie hat sie wirklich gefragt, hast du uns verraten? Du hast doch meinen Bruder gekannt. Was hast du gemacht? Natürlich hat sie das alles abgelehnt. Auch die Geschichte mit dem angebotenen Zigarette. Das ist alles sozusagen Margots Erzählung. Da sind wir natürlich dann mit sehr viel Glück in eine Besetzung gegangen mit Luise von Fink und mit Julia, die sozusagen hier diese beiden jungen Frauen von ganz unterschiedlichen Planeten ganz unterschiedlich gespielt haben. Und sicher hast du recht, Stella ist ein ganz eigenes Thema.
Ja, also es gibt ja auch ein Buch über sie, es gibt einen Dokumentarfilm, es wird einen Spielfilm geben. Demnächst, also den gibt es schon, aber der wird ins Kino kommen mit Paula Bär als Stella. Also das ist aber dann in der Tat ein anderes Thema, aber es muss hier unbedingt erwähnt werden. Und ich würde am Schluss gerne noch mal wissen, Hanna, man geht ja auch beim Schreiben natürlich schon mit einer Vision an so einen Film ran. Man sieht den ja irgendwie schon und er ist jetzt verwirklicht worden. Was denkst du dir auch so, was sollte vielleicht hängen bleiben? Wenn die Leute sich den jetzt ansehen, sie lernen ja auch Margot Friedländer durch euch nochmal neu kennen.
Das Thema ist im Moment ja sehr aktuell und ich glaube, es ist ganz wichtig zu zeigen, was es bedeutet, wenn man eben keinen Schutzraum hat, wenn man nicht mehr weiß, wo man hingehen kann und wenn man nicht das Gefühl hat, dass man, also ihr könnt ja nicht rausrennen und schreien, helft mir. Dass jeder Mensch so einen Schutzraum braucht, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist zu sehen und eben immer wieder an die Geschichte zu erinnern. Und Margot Friedländer sagt das ja am Ende sehr, sehr klar. Sie möchte daran erinnern, an alle Menschen, die gestorben sind, nicht nur an die Juden, sondern an alle, die verfolgt, gefoltert und ermordet wurden. Und das denke ich, ist etwas, was unbedingt hängen bleiben muss.
Und eine ihrer Botschaften, die sie auch im Film sehr deutlich ausspricht. Margot Friedländer, eine der letzten und eine sehr eindrucksvolle Zeitzeugin des Holocaust. Ihr wird jetzt dieses schöne, lebendige, auch sehr persönliche Denkmal gewidmet, nämlich der Film Ich bin Margot Friedländer. Wir gratulieren schon mal oder denken zumindest an Sie zu Ihrem Geburtstag. Morgen, der 102. wird es sein. Am 7.11. um 20.15 Uhr läuft der Film im ZDF. Aber heute schon können Sie ihn sehen in der Mediathek. Ein Film von Hanna und Raimund Lee, bei denen ich mich ganz herzlich bedanke. Dankeschön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke auch. Der spanische Flamenco, gerade hören wir ja diese wunderbare Musik, hat immer wieder auch Filmemacher inspiriert. In Deutschland natürlich ganz besonders bekannt Carlos Saurer mit seinen Tanz- und Musikfilmen von Carmen bis hin zu Flamenco, Flamenco. Eine spanische Regisseurin setzt sich jetzt mit einer ganz besonderen Protagonistin dieses rhythmischen Tanzes auseinander. Antonia La Singla verlor als Kind ihr Gehör und wurde trotzdem als Flamenco-Tänzerin weltbekannt, ist dann aber in Vergessenheit geraten. Seit Donnerstag läuft nun La Singla in unseren Kinos und bei mir ist jetzt unser Experte für das spanische und lateinamerikanische Kino, Wolfgang Hamdorf. Grüß dich erstmal, hallo, hallo.
Ja, hallo Knut.
Es ist ja nun wirklich ein Film über eine ganz besondere Musikerin, eine Suche auch nach dieser Frau, die offenbar ja gar keine Spuren hinterlassen hat. Und das erinnert so ein bisschen an Dokumentarfilme, bei denen es ja auch um verschollene, um vergessene Musiker ging, wie zum Beispiel Searching for Sugar Man oder auch Wo bist du, João Gilberto? Also an diese Filme musste ich sofort denken.
Ja, und ich muss sagen, ich kannte La Singla auch nicht. Das ging bei den anderen Filmen noch so mit den Musikern. Und es ist schon sehr seltsam, wenn dann jemand völlig in Vergessenheit gerät. Und das hat dann in dem Film ja auch sowas von einem Krimi oder wie einer Schatzsuche. Und also mir hat die Regisseurin Paloma Zapata auch erzählt, dass es eben, dass sie keinen Expertenfilm machen wollte, so klassischen Film über Musik, Lebenslauf oder so, sondern eben eine Suche erzählen wollte in La Singla.
Mir war klar, hier konnte ich keinen klugen biografischen Dokumentarfilm machen, sondern hier ging es darum, im Film jemanden zu entdecken, Schritt für Schritt. Und der Zuschauer soll diese Entdeckungsreise von Anfang an mitmachen.
Die spanische Regisseurin Paloma Zapata über ihren Film La Singla, Wolfgang, und diese Figur, also die gab es wirklich, das ist eine echte Frau, eine echte Künstlerin. Im Zentrum des Films allerdings steht eine ausgedachte, eine fiktive Person, eine Journalistin aus Sevilla, und die macht sich jetzt auf die Suche nach dieser verschwundenen Flamenco-Künstlerin.
Ja, das ist die junge Schauspielerin Elena Caetani, die verkörpert hier eben auch die Journalistin Elena. Eine Art alter Ego vielleicht der Filmemacherin, die interessiert sich für Flamenco und kommt dann über dieses Interesse auf die Spur von La Singla und zunächst dann über einen bekannten Film, der ist eben auch in Spanien in den 60er Jahren sehr bekannt gewesen, in dem sie mitspielt, und dann gibt es halt von diesen Dreharbeiten unglaublich viele Fotos von ihr, und die Setfotografin hat das, dieses Mädchen damals, La Singla, auch sehr, sehr viel außerhalb des Drehs fotografiert. Und ja, dann macht sich diese Journalistin weiter auf die Suche, befragt Zeitzeugen und stößt dann auf die Adresse ihres ehemaligen Managers, und der schickt ihr eben kartonweise Material, Texte, Tourneepläne, Schallplatten, Aufzeichnungen. Und dieser Lebenslauf der jungen Tänzerin ist wirklich beeindruckend. Also sie kommt aus ganz, ganz einfachen, armen Verhältnissen in den Vorstädten von Barcelona, wo eben die Gitanos, die spanischen Romas, leben. Und sie wurde als Kind taub durch eine Meningitis und hat das nie, diese Musik eigentlich nie gehört. Sie hat immer die Vibrationen gespürt und ist in den 60er Jahren dann also richtig ein Star geworden und hat für Salvador Dali getanzt. Da gibt es immer diese Fotos, und ging mit Ella Fitzgerald auf Tournee und trat dann im legendären Konzertsaal Olympia in Paris auf. Und man sieht sie eben mit den kulturellen Ikonen jener Zeit, mit Marcel Duchamp zum Beispiel. Und ihre Tourneen haben sie dann auch nach Deutschland geführt, wo sie dann auch mit der Jazzmusik in Kontakt kam. Und auch diese beiden Musikarten vermischen sich dann. Und dann, kurz vor ihrem 30. Lebensjahr, verschwindet sie plötzlich, nachdem sie mit dem deutschen Jazz-Posaunisten Albert Mangelsdorf, auch eine ganz große, ja, große Figur im Jazz, und ein Musikstück aufgenommen hat. Und viele glauben dann eben, dass sie tot ist. Und für diese Journalistin Elena wird das aber jetzt die eigentliche Herausforderung, sie zu finden, wie sie lebt.
Es ist wirklich erstaunlich, Wolfgang, dass eine Frau, die mit so vielen berühmten Menschen auch in Berührung kam, so viele inspiriert und fasziniert hat, dass die so vollständig vergessen wurde. Umso schöner ist es, dass es diesen Film gibt, der sowas ist wie eine Suche. Also ein Puzzle, wo man Materialien und Gespräche dann zusammenführt, Gespräche mit Zeitzeugen, und die geben dann immer wieder neue Anhaltspunkte.
Ja, und das ist auch das Faszinierende, weil diese Vielfalt der Materialien, Fotos, Musik, Filmausschnitte, und weil von ihr selber gibt es ja fast gar keine Selbstzeugnisse, weil sie kaum sprechen konnte. Und sie hatte eben nur ihren Tanz und ihren Musikausdruck. Und diese Vielzahl der Materialien porträtieren aber trotzdem diese Tänzerin, aber eben auch den Flamenco an sich, der eben vom Rand der Gesellschaft kam und immer ganz eng mit den Gitanos, den spanischen Roma, verbunden war und dann aber auch teils reine Folklore oder gehobene Unterhaltungsmusik wurde und eben immer wieder auch Kunst. Denn dieser Flamenco an sich als Musik und Tanz ist ja sehr fusionsfreudig. Also mit anderen Musiken zusammenkommen, heute modern, teilweise auch mit Rap, damals auch mit Jazz. Und es ist eben diese Kultur der Vorstadtviertel. Aber es ist eben auch ein Film, La Singla, über eine junge Frau in einer Männergesellschaft, die eben aufgerieben wird zwischen den Anforderungen des Vaters, des Managers und auf internationalen Tourneen eigentlich immer mehr kaputt geht auch. Und das gelingt dem Film wunderbar, diese Person wieder entstehen zu lassen und dabei trotzdem auch die Geheimnisse, die um sie herum sind, auch teils bestehen zu lassen.
Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Hamdorf, war das über La Singla, dieser Film, diese Spurensuche, die Suche nach einer einstmals sehr berühmten Frau, läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Und in Berlin im Il Kino gibt es ein ganz besonderes Angebot am 10. November um 19 Uhr, ein Special Screening mit Performance der Flamenco-Gruppe Laura Larissa. Das ist natürlich dann nochmal ein ganz besonders schönes Ereignis, denke ich mir, den Film zu sehen und gleichzeitig auch zu sehen, wie lebendig Flamenco heute ist. Ich danke dir.
Ja, wunderbar.
Wir freuen uns schon sehr. Nächste Woche, also ist es soweit, auch 12 Uhr mittags wird dann in der nächsten Woche aus Cottbus kommen, ganz klar, live von dort. Wir haben außerdem noch eine Sondersendung am Donnerstagabend um 19 Uhr. Am Mittwoch geht es bei uns um die Sorben. Da sind wir nur zu hören auf der Südfrequenz, also für die Menschen dort vor Ort. Also machen jede Menge, werden vor Ort sein und sind sehr aufgeregt und freuen uns jetzt sehr, dass der Chef den Weg nochmal zu uns gefunden hat, so kurz vor Beginn, nämlich nach Potsdam gekommen ist. Bernd Buder, hallo, grüß dich. Schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo.
Wie ist die Stimmung so im Augenblick, so kurz vorher?
Ja, Vorfreude. Manchmal taucht auch noch ein Problemchen auf, was gelöst werden muss, gemeinsam im Team, mit den anderen Teammitgliedern. Aber es überwiegt die Vorfreude.
Und es ist wirklich ein interessantes, spannendes Programm wieder. Ich habe mir schon einiges ansehen können, so vorab. Man guckt ja schon ein bisschen, um dann mehr Zeit zu haben, um die Sendung dann auch zu machen. Und habe gemerkt, es ist im Wettbewerb, lass uns damit gleich beginnen, wieder eine große Genrevielfalt. Es ist sogar so, dass Genre Kino eine große Rolle spielt dieses Jahr.
Ja, ich glaube, es ist so vielfältig wie noch nie. Eigentlich war uns auch wichtig, eben zu zeigen, dass dabei ein estnischer Kung-Fu-Film und ein polnischer Zombie-Film und ein Science-Fiction-Film aus Mazedonien, also so die ganze Ladung Kino von experimentell bis zu Genre, da einfach mal diese Vielfalt zu zeigen des osteuropäischen Kinos und zu zeigen, wir sind ein Festival und da gibt's eben nicht nur Arthouse, ich bin großer Fan von Arthouse-Filmen, aber es gibt eben nicht nur Arthouse und alles gehört dazu.
Jetzt sind wir in Zeiten derzeit, das weiß jeder, nicht nur in Osteuropa, sondern überhaupt in dieser Welt, wo alles im Umbruch ist, wo es eine große Unsicherheit gibt, ein krisenhaftes Erleben. Spiegelt sich das auch schon in den Filmen?
Ja, schon. Also in Osteuropa, das ist ja fast schon zynisch, ja eigentlich ständig, weil Osteuropa ständig im Umbruch hängt auch noch an bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen und Kriegen. Ja. Also die Leute da und die Filmemacher haben ständig mit Umbruchsituationen zu tun und das spiegelt sich natürlich jetzt ganz stark auch wieder. Im Spielfilm nicht so sehr, im Spielfilm weiterhin eher persönliche Geschichten, aber diese persönlichen Geschichten natürlich auch vor dem Hintergrund größerer Krisensituationen.
Ist mir aufgefallen, zum Beispiel Forever ist ein Film aus der Ukraine, der etwas macht, was ganz viele Filmemacher und Macherinnen tun, nämlich zurückblicken auf die 90er, auf diese Zeit, als sich ja alles verändert hat und vielleicht darüber nachzudenken, wo kommen wir her?
Also die 90er sind jetzt ganz en vogue, also auch in Ungarn zum Beispiel, auch in anderen Ländern, auch in Polen, dass man einfach guckt, was ist damals schiefgelaufen, was ist gut gelaufen, wie waren die Hoffnungen damals in den 90er Jahre, waren ja so eine Situation, es gab viele mafiotische Zustände, die Politik hatte nicht mehr die volle Kontrolle oder wollte sie nicht haben, Staatsbetriebe wurden verschachert, auf der anderen Seite auch alle gingen in Dialog, man hatte Hoffnung, politische Hoffnung, Utopien, international Globalisierung, man war mit jedem in Kontakt und das ist ja heutzutage nicht mehr möglich. Also auch so ein bisschen nostalgisch und auch sehr nachdenklich fragend.
Ja, finde ich also total spannend, dass es diese Entwicklung jetzt so gibt und dass sie sich auch fortsetzen. Ich denke auch so ein Film wie Patient Nummer 1, um mal ganz kurz drüber zu reden, weil der erzählt ja von diesem, wir erinnern uns gut dran, langsamen Sterben der Sowjetunion und zwar auch anhand einer Generalsekretärspersönlichkeit, die zwar fiktiv, aber dieses Dahinsiechen und immerzu gab es Beerdigungen und Staatsbegräbnisse und es änderte sich ja auch über einen langen Zeitraum gar nichts. Erzählt der Film sehr schön, finde ich.
Ja, der ist toll. Das ist natürlich inspiriert von Tschernjenko, ja. Also der am kürzesten gelebt habende Vorsitzende der Sowjetunion. Aber hat natürlich auch Parallelen auf heute. Also ein vor sich hinsiechender Präsident, der abgeschirmt wird, künstlich am Leben gehalten wird von seinem Umfeld. Alle haben Angst, dass er stirbt. Gleichzeitig hoffen sie auch ein bisschen, dass er stirbt vielleicht. Ja. Und wenn er denn gestorben ist, weiß man nicht, was passiert. Und genau deshalb muss er am Leben gehalten werden, künstlich.
Ja. Ist ein georgischer Film.
Genau.
Auch interessant, dass so ein Film jetzt da ist.
Ist auf Russisch gedreht, weshalb er lange nicht auf Festivals lief. Also er hat es eine Weile gelegen, bis man irgendwie verstanden hat, der Film ist halt absolut kritisch gegenüber jedem Establishment. Also man kann ihn auch durchaus auf heutige Zustände anwenden.
Mhm. Damit sind wir schon bei dem auch traurigen Thema, das uns ja nun schon längere Zeit beschäftigt. Es gab früher einen russischen Tag, einen ganz wichtigen Tag sogar in Cottbus. Es gab viele Brücken nach Russland. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Gibt es überhaupt Produktion, die auf Russisch sind? Eine haben wir ja schon besprochen. Gibt es noch andere Beispiele?
Naja, also den russischen Tag haben wir ja schon länger abgeschafft, weil wir dachten, Kino sollte nicht mehr so national sein. Also den gibt es schon seit 2021 nicht mehr. Es werden natürlich in Russland viele Filme gemacht. Es werden auch viele Filme von exilierten russischen Filmemachern gemacht, die in Kasachstan, Serbien, Georgien wohnen. Wir haben zum Beispiel einen Film, den ich total spannend finde, dabei über Menschenrechtsanwälte, die unter Druck geraten sind. Vor kurzem wurden ja auch die Nawalny-Anwälte verhaftet. Da haben einen interessanten Film danach, den Panel-Diskussion mit einer Rechtsanwältin, die Panel-Diskussion machen wir in Zusammenarbeit mit der Sacharow-Gesellschaft. Mhm. Also ganz spannende Themen. Ein noch zu erwähnen, vielleicht ein minimalistisch geredeter Horrorfilm, The Choice heißt der kommt tatsächlich aus der Russischen Föderation. Ohne Geld, staatliche Gelder, entstanden fast mit gar keinen Geldern. Ist eine Situation, Homeoffice-Worker, der Kredite vergibt, muss sich damit rumschlagen, wie nach dem Zusammenbruch der russischen Wirtschaft die Leute ihr Geld zurückhaben wollen und wird da auch direkt bedroht von jemandem. Also Endzeitstimmung in Russland sozusagen aus politischen Gründen.
Wir haben jetzt den Wettbewerb also schon verlassen. Lass uns noch mal schauen. Es gibt so viele Nebenreihen, die werden nicht alle jetzt bereden können. Wir haben auch Zeit dort vor Ort. Aber was von Geschichte übrig blieb, finde ich einen ganz interessanten Ansatz, mal zu gucken. Auch wieder, wie sind wir geworden, was wir sind. Es gibt Länderschwerpunkte. Also was erhoffst du dir auch so von diesen Strahlungen sozusagen am Rande?
Ja, also ich finde ja diese Randsachen immer besonders toll, wenn man sich da ganz intensiv mit dem Thema beschaffen kann. Also Schwerpunkt Kasachstan zum Beispiel kann man mal ganz genau hingucken, wie sehen die Filmemacher ihr Land und die Zukunft ihres Landes und eben mit dieser Geschichtsreflexion auch zu gucken, wie wurden Revolten im Sozialismus, wie konnte man ihm während des Sozialismus filmisch darstellen? Konnte man es irgendwie kommentieren? Teilweise ja, teilweise nein. Und wie änderte sich der filmische Blick danach darauf? Da geht es um DDR, Polen und Ungarn. Mhm.
Letztes Wort noch. Es ist natürlich auch ein Fest. Es ist ein Festival und es ist ein Fest. Also es gibt jede Menge Ereignisse. Am Rande will ich gar nicht sagen, gar nicht richtige Worte. Die stehen auch mit im Zentrum. Also du kannst uns jetzt alle herzlich einladen, nach Cottbus zu kommen.
Ja, unbedingt. Und was natürlich ganz toll ist, man kann auch mit den Filmemachern reden und Filmemacherinnen. Also die sind ja da, jedenfalls die meisten. Und danach kann man dann auch in einen Club gehen oder in ein Festivalbar und noch weiterreden mit den Filmschaffenden. Also man hat auch jede Menge Spaß. Also die Welt ist kompliziert, unglaublich kompliziert. Manchmal ist man hilflos. Aber man hat den Film, um gemeinsam zu reflektieren. Und danach kann man dann noch eintrinken gehen.
Eine schönere Einladung kann es nicht geben. Am Dienstag geht es los, dann bis zum Sonntag in Cottbus, das Festival des osteuropäischen Films. Preisverleihung ist am Samstag, aber Sonntag gibt es noch Filme.
Genau, Sonntag noch volles Programm, unter anderem der neue Polizeiruf, 20.14 Uhr, damit es eine Weltpremiere ist. Der spielt ja in Cottbus.
Ja. Also ein weiterer Grund, dann auch wirklich bis zum Schluss in Cottbus zu bleiben, natürlich auch eine Einladung an die Leute, die da wohnen. Ganz herzlichen Dank dir, Bernd. Schön, dass du da warst. Wir reden weiter. Wir haben die ganze nächste Woche Zeit, über alles zu reden. Wir haben jetzt nämlich keine Zeit mehr. Die Sendung ist vorbei. Die 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit der Arena Liga live. Meidi und Andreas freuen sich sehr auf Sie und sind natürlich gespannt. Union heute gegen Eintracht Frankfurt. Und muss er ja nicht so ein Gesicht machen. Unsere Hörer und Hörerinnen sind sehr, sehr optimistisch im Tippspiel. Eindeutig ein Sieg für Union.
Super.
Wollen wir es mal hoffen. Danke dir und Ihnen. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.